SRF 1. SRF 1.
Sonntagnachmittag mit der Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Maria Zemp ist eine Frau, die nie aufgibt. Sogar dann nicht, wenn sie in einem Land arbeitet wie Afghanistan, wo sich Frauen kaum bewegen können, ja, wo es sogar gefährlich ist. Der Leitspruch von der Maria Zemp.
Okay, jetzt sind wir hier vielleicht an der Grenze. Wo geht es weiter? Das ist immer die Frage. Wo geht es weiter? Wo kann es weitergehen?
Maria Zemp hat sich zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, die Opfer von Gewalt geworden sind, die traumatisiert sind. Und sie bildet auch die verschiedensten Fachleute aus, die mit Gewaltopfern zu tun haben. Maria Zemp ist Gast in dieser Stunde, Redaktion Anne-Kathi Zweiler. Ich bin Regi Sager.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchantée. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson.
Maria Zemp, unser Gast im «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Sie schauen dort hin, wo viele Leute wegschauen. Dort, wo Gewalt versteckt oder auch ganz offensichtlich ist, wo Menschenrechte verletzt werden und niemand darüber redet, wo Tabu und Scham verhindern, dass Opfer erzählen können, was man ihnen angetan hat. und sie bildet Fachleute auf diesem Gebiet weiter. Maria Zemp stammt aus einer engagierten Familie. Ihre ältere Schwester ist Aya Zemp, die ohne Arm und Bein auf die Welt gekommen ist und berühmt worden ist, weil sie sich kompromisslos für die volle Gleichberechtigung von Behinderten eingesetzt hat. Ihre Schwester Aya hat ihre Kindheit stark geprägt. Das erzählt Maria Zemp, der SRF1-Redaktorin Anne-Kathi Zweiler.
Maria Zemp ist in Triengen im Kanton Luzern aufgewachsen, als jüngere Schwester von der berühmten Aya Zemp, die ein Leben lang für die Rechte von behinderten Menschen gekämpft hat. Aya Zemp ist sozusagen ohne Bein und ohne Arm geboren worden. Warum, weiss man bis heute nicht, erzählt ihre jüngere Schwester Maria.
Darum hat ja die Aya von sich selber immer den Spruch gesagt. Sie hat ja immer gesagt, ich bin eine Laune der Natur. Man hat natürlich das irgendwie versucht zu erforschen, aber das hat man nie herausgefunden, den Grund.
Und für die Familie Zemp war die Laune der Natur nicht immer so einfach zum Aushalten.
Und natürlich war das Leben von der Aya mit dieser Behinderung absolut prägend für die ganze Familie. Das hat gute Seiten gehabt und das hat auch sehr, sehr schwierige Seiten gehabt, auch für die ganze Familie, auch für die Aya selber, für uns alle.
Der Vater Zemp war zuerst der Dorfschmied und später der Sanitärinstallateur von Triengen. Er muss eine strahlende Persönlichkeit sein.
Ach, mein Vater war der grosse Macher. Also, der hat immer noch aussen gemacht. Und meine Mutter hat einfach unendlich gehabt nach innen.
Und das, obwohl sie in den 50er Jahren für eine Frau nicht einfach war, um ein sogenanntes abnormales Kind zu haben, wie man dort noch gesagt hat.
Das hat ja mit meiner Mutter auch ganz viel gemacht, dass sie das behinderte Kind auf die Welt gebracht hat. Wie das in der Zeit mit dem Frauenbild war, die Frauen sind einfach schon gewesen. Dass das vielleicht physische Zusammenhänge, dass das mit dem Mann auch etwas zu tun haben mit dem Erzeuger oder so. Das war einfach eine andere Zeit gewesen.
Und trotz allem hat die Mutter nicht nur die schwerbehinderte Aya und ihre jüngeren Töchter grossgezogen, sondern nebendran auch noch im Büro und am Telefon der Sanitärbetrieb geführt, wenn ihr Mann als Gemeindepolitiker unterwegs war.
Was das für meine Mutter war, das habe ich erst viel später und als erwachsene Frau können auch realisieren und dass das natürlich ihre Beziehung zu uns nächsten Kind auch sehr prägt haben. Also meine Mutter hat sich emotional sehr, sehr zurückgezogen nach dieser Geburt, weil sie sich eben schuldig gefühlt hat. Was auch rational natürlich nicht so gegangen ist, aber emotional eben schon. Und natürlich hat es eine sehr schwierige Beziehung auch gegeben zu ihren anderen Töchtern, auch zu der Aya. Also es hat einfach auch viele Schattenseiten gegeben in dieser Familie.
Der Schatten gsi und ihm einen Namen geben. Der Schatten sozusagen analysieren. Das haben Aya und Maria Zemp später zum Beruf gemacht. Aber mehr dazu nachher. Wir sind immer noch in den 50er und 60er Jahren zu Triengen, wo es noch kaum Angebot gegeben hat zur Entlastung von Familien mit einem behinderten Kind. Und dazu ist noch etwas anderes gekommen.
Was sicher eine Überlastung war, dass in dieser Familie man das Gefühl hatte, oft Behinderung ist normal. Also Behinderung ist zum Normalen gemacht worden. Und wir Normalen sind so ein bisschen behindert gewesen. Also wir konnten einfach viel nicht machen als Familie, wo wir mit einer nicht behinderten Schwester hätten können machen. Und es war so klar gewesen, dass wir über das auch nicht mehr diskutiert haben oder nachgedacht haben. Das war einfach gesetzt gewesen.
Also was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel Ferien. Zu Berg gehen. Ist so etwas gewesen. Das haben wir natürlich als Familie nie können machen, weil wir mit der Aya nicht können zu Berg gehen. Und die Grenzsetzungen erst später die auch realisiert, dass das auch einengend gewesen ist.
Aber die Aya ist trotz ihrer schweren Behinderung vom Dorf getragen worden. Und sicher auch wegen ihren starken Eltern nie am Rand gestanden.
Also das Dorf hat ja die Aya einfach aufgenommen. Es hätte mal Schwierigkeiten gegeben, hier und dort, das ist gar keine Frage. Aber grundsätzlich, wie die Aya in der Schule ist, dass jeden Tag sind ihre Schulkolleginnen, Kameradinnen und Kameraden gekommen, haben die abgeholt, die haben die heimgebracht. Aber das Dorf hat uns als Familie einfach als normal behandelt.
Die Aya hat Matur gemacht, sie hat studiert und als Psychologin gearbeitet. Und vor allem hat Aya gekämpft wie eine Löwe für das Recht der Behinderten, zum Beispiel auch für das Recht von schwerbehinderten Menschen auf ein eigenes Sexualleben. Vor 2 Jahren ist Aya gestorben, aber ihre Arbeit hat in der Schweiz etwas verändert im Umgang mit behinderten Leuten. und sie hat das Leben von ihrer jüngeren Schwester Maria geprägt, bis heute.
Für mich ist klar, was ich an Lektion gelernt habe, im Leben mit der Ei am Zusammenleben oder was auch meine Eltern, unsere Eltern uns sehr stark einfach mitgegeben haben, ist, es ist nichts, was es nicht gibt. Und mit dem, was da ist, aus dem machen wir etwas. Das war die stärkste Prägung, die ich mitbekommen habe. Die Grenzen, die gesetzt worden sind durch die Behinderung, erstmal durch die Körperbehinderung, die nicht einfach akzeptieren und sagen, es ist jetzt so, sondern einfach schauen, ja und jetzt? Wie kann man weitergehen? Und das ist ja sicher etwas, das die Aya vorgelebt hat, wie man weitergehen kann und die Grenzen nicht einfach akzeptieren.
Grenzen nicht einfach akzeptieren, das hat Maria Zempf von ihrer Schwester Aya und von ihrer Familie mit auf den Lebensweg bekommen. Ihren Lebensweg hat Maria Zempf in Pflegerinnenschule zu Basel und damit mit dort Anti-AKW und in die Frauenbewegung geführt. Davon gerade als nächstes hier im Menschen und Horizonte auf SRF 1.
You are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Of tender years, you can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Sie hören «Menschen und Horizonte», unsere Porträtsendung vom Sonntagnachmittag hier auf SRF 1. Maria Zempf ist die jüngere Schwester von der Aya Zempf, also von der Frau, die viel bewirkt hat, dass behinderte Leute in der Schweiz selbstständiger und auch selbstbestimmter leben können. Wie die Aya bezeichnet sich auch die Maria Zempf als Feministin. Wie ist aus einem katholischen Mädchen von Triengen im Kanton Luzern eine feministische Fachfrau für Gesundheit geworden? Sie hat der SRF1-Redaktorin Anne-Kathi Zweidler erzählt.
Das Leben von der Maria Zempf und ihrer Familie ist geprägt worden und zum Teil auch überschattet worden durch die behinderte Aya. Und trotzdem hat sich die Maria Zempf schon als Kind ihre Freiräume einfach genommen.
Wir mussten alle früher schon mitschaffen in der Familie, und dann als Kind habe ich einen Ausweg immer gewusst: abhauen ins höhere Gras. Also über den Bungard abhauen, ins höhere Gras hocken und dann haben die können rufen daheim, solange sie wollen. Ich einfach da, ich hätte es nicht gehört.
Der Maria war auch schon früh klar, was sie werden wollte.
Ich bin ja eben auch in dem katholischen Triangle aufgewachsen und ich habe immer gesagt, ich will in die Missionen. Ich will ins Ausland und der beste Beruf dafür ist Krankenschwester.
Eigentlich hat Maria ins Spital Sursee in die Lehrsäle, aber...
Ich habe gewusst, nein, also wenn ich etwas nicht will, sind es die Nonnen. Und habe das sauber organisiert, an meinen Eltern vorbei mit 17. Und die haben dann plötzlich irgendwann den Brief bekommen, dass ich jetzt aufgenommen wurde bei der Krankenschwesterschule in Basel. Und das war einfach eine der besten Entscheidungen in meinem Leben auf das Basel.
Und von dieser Lehrzeit in Basel schwärmt Maria heute noch.
Meine Lehre war super. Ich habe meine Schulleiterin Annelies Nabholz. Das ist bis heute für mich ein Vorbild, wie die Frau uns, das Krankenschwester da sind, heilen, wie man den Leuten begegnet, wie man Beziehungen hat zu den Leuten, wie die uns das beigebracht hat, neben den inhaltlichen Fächern natürlich.
Und schon dort in der Lehre war Maria gefordert, um an ihre Grenzen zu gehen.
Die eine Oberschwester hat mich, ich war 4 Monate in der Lehre gewesen, auf der Infektionsabteilung gearbeitet und zu dieser Zeit sind die Leute, die Leukämie hatten, Knochenmarkstransplantationen sind dort gelegen. Und die hat mich 4 Monate in der Lehre in ein Zimmer geschickt und gesagt, wir brauchen Sie jetzt dort, bitte setzen Sie sich an das Bett, jetzt stirbt jemand. Und das ist ein Junge, das ist ein 18-, 19-jähriger jugendlicher Mann, der gestorben ist. Die hat mir das zugetraut. Und dann habe ich das dort erlebt, zuerst mal. Und das sind natürlich wahnsinnig tiefe Prägungen, dass sie in diesem Moment weiss, den lassen wir jetzt nicht allein in diesem Moment. Und mit mir noch eine geredet darüber, wie das war. Und wenn wir heute von Supervision reden und so, das hat sie gemacht, einfach weil sie so eine Persönlichkeit war.
Aber nicht nur im Spital hat Maria Zemp wichtige Persönlichkeiten für ihr Leben gelernt kennen, sondern buchstäblich auch auf der Strasse, bei politischen Demonstrationen.
Ich bin in Basel angekommen und da ist Kaiser August besetzt worden. Und ein Jahr später bin ich mit der Frauenbewegung in Kontakt gekommen. Wir haben die erste Frauen-WG in Basel gegründet. Ich bin eingezogen, ich war gerade 18. Das war einfach mein grösstes Glück, dass ich in diese Aufbruchzeit reingekommen bin und mit den richtigen Leuten zusammengekommen bin und losgegangen ist.
Losgegangen ist es mit der Frauenbewegung. Maria Zemp war bei der Gründung der OFRA dabei, einem Teil der Frauenbewegung in der Schweiz. Sie hat mitgemacht bei der Besetzung für ein Frauenzentrum, etwas, das nicht im Widerspruch gestanden sei zu ihrer katholisch-konservativen Herkunft, findet sie.
Was ich ja daheim mit bekommen habe, was ich ja gelernt habe, ist, also das Maul aufmachen, sich zu wehren. Das hat man immer müssen machen, im Zusammenhang, wenn man mit einer behinderten Schwester so lebt. Meine Eltern mussten sich wehren, sich durchsetzen, aber dass die Aya dann später das Gymnasium und so weiter. Also, dass sich durchsetzen, das Maul aufmachen, politisch denken, sozial denken, das habe ich daheim gelernt. Und das war das, was hier zu Basel weitergegangen ist. Darum war das für mich nicht ungewohnt, auch nicht komisch. Das war dann nicht die Richtung, die meine Eltern gerne gehört und gesehen haben, das ist klar, aber eben das habe ich gekannt.
Maria Zemp hat es auch geschafft, um ihre Krankenschwester-Ausbildung für etwas ganz Neues zu brauchen. Nämlich für den Aufbau von einer feministischen Gesundheitspraxis zu Binnigen bei Basel. Eine Frauenpraxis, die ein Gegenentwurf war zur Medizin, die dort noch ganz fest in Männerhänden war.
Also das Frauenspital und die ganze Geburt, die ganze Gynäkologie war ja noch total frauenfindlich, hierarchisch gewesen. Männlich prägt nur. Und dann sind auch die feministischen Analysen natürlich dann da gewesen. Die ganze Hexenverfolgung, wo das Thema Medizin, Frauen in der Medizin auch thematisiert worden sind. Und die Frauengesundheitsbewegung hat angefangen. Trina Nissim hat im Genf das erste Frauengesundheitszentrum gegründet. Und wir haben gleich in Basel dann gewusst, das wollen wir auch.
Das heisst, die Feministinnen haben die Verantwortung für ihre Gesundheit nicht mehr an die Töchter delegieren, sondern sie haben sie wörtlich selber an die Hand genommen. Zum Beispiel haben sie ihre Vagina selber untersucht, um ihre fruchtbaren Tage zu beobachten und so eine Schwangerschaft verhüten. Die Frauen haben sich in der Kräutermedizin weitergebildet. und Maria Zemp ist sogar auf Sri Lanka Akupunktur und chinesische Medizin lernen kennen.
Und dort ist so wie ein 20er auch noch eins gefallen, wenn ich immer gedacht habe, wie China, fünf Elemente, und wir haben doch irgendwie so etwas bei uns auch. Was ist das eigentlich? Und das war so der Einstieg und der Weg dann auch in die spirituelle Frauenbewegung. Sich also wieder versuchen einzubinden mit einem politischen Anspruch, aber gleichzeitig sich mehr wieder auch zu besinnen auf die Zyklen der Natur und sich darauf einzulassen und eben die Spiritualität schlussendlich erforschen. Gleichzeitig wurde auch die Theorie, Mary Daly und Erika Wisseling und eben die Maria Mies, die ja ganz wichtig war, Claudia von Werloff, das sind alles feministische Theoretikerinnen gewesen, die mich absolut geprägt haben.
Und schon wieder hat Maria Zemp zwei Sachen zusammengebracht, die auf den ersten Blick ein Widerspruch sind. Auf der einen Seite hat sie die Spiritualität für sich entdeckt. Und auf der anderen Seite ist für sie die Spiritualität nie im Widerspruch gestanden zu ihrem politischen Engagement. Darum ist es nicht verwunderlich, dass der Maria Zemp die Frauenpraxis, die sie mit aufgebaut hat, bald einmal einfach zu klein geworden ist.
Ich war einfach neugierig auf die Welt.
Maria Zemp hat also ihre Zelte zu Basel abgebrochen und ist ausgewandert in ein Frauenprojekt auf Deutschland. Wie es ihr dort gegangen ist, das hören wir gerade als nächstes hier auf SRF 1 nach dem Song von der Reine Prochaine, einer Frauenband, die etwa zur gleichen Zeit zu Basel bekannt worden ist wie Maria Zemp. Und noch heute sind die Frauen von Les Reines Prochaines mit der Maria Zemp befreundet. Da sind sie.
Je suis triste, je suis triste le matin.
Je suis triste, je suis triste, je suis triste le soir.
La radio show, la radio show, la radio show, les parades.
La radio joue, la radio joue, la radio joue la guerre.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Aline. Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié.
Je m'ennuie toute seule au lit.
Pourquoi tu, pourquoi tu, pourquoi tu ne m'aimes plus?
Ich warte auf dich, ich warte auf dich, ich warte nicht mehr lange auf dich.
Et je bois, et je bois, et je bois beaucoup ce soir.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, et j'ai crié Alina.
Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié.
Durant le jour, nous faisons l'amour.
Lirène Prochaine, das ist eine Frauenband, die aus der gleichen 80er-Jahr-Bewegung stammt wie unser Gast im «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1, Maria Zemp. Musikerinnen von Lirène, die haben später zum Teil eine steile Karriere als Video- und Installationskünstlerinnen gemacht, zum Beispiel Sus Zwick oder Muda Mattis. Maria Zemp hingegen, sie arbeitet auf einem Gebiet, wo gar nichts mit Glamour, Kunst und Kultur zu tun hat. Maria Zemp arbeitet als Therapeutin und Coach mit Leuten zusammen, die sich um die Opfer von sexueller Gewalt, Folter und Krieg kümmern. Wie ist Maria Zemp überhaupt zu diesem schwierigen Thema gekommen? Sie erzählt es meiner Kollegin Anna-Kathi Zweidler, gerade nach einem Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 15.30 Uhr. Bei der Verladestation Furka in Oberwald muss mit 30 Minuten Wartezeit gerechnet werden. Und ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Störung zwischen Pontresina und Boschiavo auf der Linie Pontresina-Tirano konnte behoben werden.
Die Maria Zemp ist auf einen Bauernhof in Niederbayern gezogen. Dort hat sie mit gleichgesinnten Frauen ausprobiert, wie man eine sogenannte matriarchale Gesellschaft aufbauen könnte. Als matriarchal bezeichnet man eine Gesellschaft, wie sie teilweise noch bei Naturvölkern oder auf abgelegenen Inseln existiert, wo die Frauen und vor allem die Grossmütter eine wichtige Rolle spielen. Möglicherweise war auch unsere Urgeschichte noch von matriarchalen Strukturen geprägt. Kurz, Maria Zemp hat mitgeholfen, um das kleine Matriarchat von nebenan aufzubauen, wie sich das Projekt ein bisschen selbstironisch genannt hat.
Ich habe eine Zeit lang gemeint, mit dieser Matriarchatsforschung, das ist etwa jetzt die radikalste Analyse, die es gibt, was sicher auch zum Teil so ist. Und natürlich sind wir dort wahnsinnig gescheitert an diesen überhöhten Ansprüchen, die wir hatten. Aber eine politische Identität hat das erstmal schon gegeben.
Aber eine starke politische Identität mündet nicht selten in Machtansprüche, in ein Ideologisieren. In ein Verhalten, ähnlich wie in einer Sekte, wo man sich gegen aussen abschottet und gegen innen keine Kritik duldet.
Wir haben ja gemeint, so, wir wissen es jetzt, wie es zu gehen hat, oder? Das Matriarchat, und jetzt muss man eigentlich auch vom Missionieren, sage ich jetzt einmal ein bisschen. Und wenn alle Leute jetzt verstehen, was wir mit dieser Matriarchatsanalyse meinen und das auch so umsetzen, dann ist dann die Welt in der Ordnung. So ganz vereinfacht, salopp gesagt, he? Aber schon das Gefühl haben, wir sind die besseren Menschen und wir schaffen jetzt die bessere Menschheit. Das haben wir dort schon das Gefühl gehabt, würde ich so sagen. Und so ist es nicht.
Der Prozess zu merken, dass auch bewusste Feministinnen nicht einfach die besseren Menschen sind und dass es auch in Frauenprojekten zu Gewalt und Verletzungen kann kommen, der Loslösungsprozess ist auch für Maria Zemp ans Leben gegangen.
Ich meine, ich hatte kein Einkommen, ich habe mich dort einfach durchgeschlagen. Ich habe ohne Aufenthaltsbewilligung 3 Jahre gelebt in dem Niederbayern. Also es hat sehr existenzielle Seiten und die Verarbeitung für alle Dinge. Also so dann erleben, wie man sich auch verirren kann. Und wie man sich als Gemeinschaft eben kann, gemeinsam verirren kann.
Aber genau die Erfahrung, wie und warum dass man in ideologischen Sackgassen landen kann, oder umgekehrt, wie man sich organisieren kann, um nicht wie eine Sekte zu werden. Genau das hat Maria Zemp durch das Scheitern des Matriarchatsprojekts in Niederbayern gelernt.
Was ich in dieser Zeit in Niederbayern gelernt habe, ist, wie es nicht geht. Also das hat etwas ausgemacht, warum ich auch einen Ruf, einen Namen, aber ich bin auch Fachfrau geworden. Für die anderen Kolleginnen, weil die immer gesagt haben, Maria, du hast Grenzen kennengelernt und du erkennst sie immer sehr früh wieder. Also wenn eben Frauen das Gefühl haben, oh, sind wir jetzt wieder dabei, uns zu verirren? Dann in dem Moment bin ich Fachfrau geworden und hat mir angerufen, Maria, könntest du mal kommen, könnten wir darüber reden, könntest du mal schauen, könntest du uns beraten?
Und da haben wir sie wieder, die Grenzen. Das Mal geht es aber nicht mehr ums Grenzen sprengen, wie es Maria für ihre behinderte Schwester Aya gelehrt hat. Jetzt geht es darum, zum Grenzen respektieren. Die Grenzen, die jeder Mensch braucht, um nicht verletzt zu werden. Genau das ist seit den 80er Jahren immer mehr in den Medien und ins Bewusstsein gekommen, dass nämlich in Deutschland und wahrscheinlich auch hier in der Schweiz jede vierte Frau schon mal erlebt hat, wie man ihre Grenzen nicht respektiert. Kurz, wie man ihre Gewalt antut, und zwar physische Gewalt. Jede vierte Frau hat in ihrem Leben schon mal physische Gewalt erlebt. Und das nicht etwa während dem Krieg, sondern zumindest im Frieden.
Dass das eine derart gesellschaftliche Realität ist, ich meine, das hat man auch zuerst mal müssen selber realisieren und dann können formulieren und dann umsetzen in politische Forderungen, Konzepte.
Hier in den 80er Jahren hat es in vielen Städten, auch in der Schweiz, Frauendemonstrationen und Kunstaktionen gegeben mit dem Slogan «Wir erobern uns die Nacht zurück». Die Maria Zemp ist heute noch begeistert, dass Frauen das geschafft haben.
Dass wir das überhaupt auch aussprechen, das war einfach wahnsinnig mutig von uns allen. Sich selber so dieser Verletzung stellen und gleichzeitig es auf eine politische Agenda zu bringen, das ist sicher, ich sage mal, der tiefste revolutionäre Prozess. Revolutionär im Sinn von Veränderungsprozess. Von Mut, von Kraft, den ich erlebt habe.
Unterdessen ist der Schutz von Frauen, aber auch von Kindern und von Männern in vielen Gemeinden und Kantonen verbessert worden. Stichwort: Wer schlägt, muss daheim ausziehen. Es gibt Rayonverbot. Kinderärztinnen, Lehrer oder auch Polizisten sind viel besser geschult und sensibler geworden, um Gewalt erkennen und Opfer schützen. Auch das ist ein Erfolg der Frauenbewegung, wie es Maria Zemp in der Schweiz und in Deutschland mitgeprägt hat.
Ich kenne keine bessere Analyse, keine bessere politische Analyse bis heute als der Feminismus. Mit seiner ganzen Differenziertheit und Unterschiedlichkeit. Es gibt nicht den Feminismus, das ist klar. Aber eben bis hin zu ökonomischen, ökologischen Analysen, das hat einfach der Feminismus für mich am frühesten, am weitestgehendsten gebracht.
Das Credo von der Maria Zemp. Heute schafft Maria Zemp in Ländern, wo Gewalt, vor allem Gewalt gegen Frauen und Kinder, vom grössten Teil der Männer noch als ganz normal angeschaut wird. Von ihrer Arbeit erzählt sie uns im letzten Teil vom «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Miriam Makeba mit «Pata Pata». Unser Gast in unserer Porträtsendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1, Maria Zemp, arbeitet seit über 10 Jahren auf einem ganz schwierigen Gebiet. Sie beratet Hebammen, Ärzte, Juristinnen und viele andere Fachleute bei der Frage, wie man Menschen am besten hilft, die vergewaltigt, gefoltert oder sonst massiv physisch und psychisch verletzt worden sind. Und dafür reist sie im Auftrag von der Hilfsorganisation Medica Mondiale vor allem auf Afghanistan und Liberia. Die SRF1-Redaktorin Anne-Kathi Zweidler hat von der Maria Zemp wissen, wieso in diesen Ländern während der Bürgerkriege eigentlich so viele Frauen vergewaltigt worden sind oder immer noch werden.
Um was es immer geht, ist immer das Gleiche. Es geht erstmal um Machtausübung. Und Frauen sind das Mittel, um Macht auszuüben über den Gegner. Also sexualisierte Kriegsgewalt gegen Frauen ist eine Kriegswaffe, um den Gegner zu schwächen. Das sieht man in Syrien jetzt wieder. Es sind enorme Zahlen von Vergewaltigungen, die in Syrien jetzt stattfinden. Auf dem Tahrirplatz in Kairo sind wieder ganz gezielt pro Woche so und so viele Frauen, die gezielt vergewaltigt werden. Und da ist nicht nur die Schwächung des Gegners, das auf jeden Fall auch, aber es ist auch, weil man nicht will, dass Frauen am Wiederaufbau teilnehmen. Weil man sie gezielt schwächen will, damit sie im politischen Leben nicht Teilhaberinnen werden. Das heisst, an der Macht nicht partizipieren können.
Eine Vergewaltigung ist also eine Machtdemonstration gegen die Frauen und es ist eine Kriegswaffe, die unterdessen auch als Kriegsverbrechen geahndet wird. Einmal auf dem Papier. Ähnlich die Situation in Liberia, wo während dem Bürgerkrieg Hunderttausende von Frauen und Mädchen, angefangen vom Bushi bis zu Grossmüttern, unter sexueller Gewalt gelitten haben.
Und das bedeutet, wenn, ich sage mal, ein Patriarchat die Hälfte der Menschheit, nämlich die Frauen, so tiefgehend verletzt, dass die am Wiederaufbau vom Land das erste Mal nicht teilnehmen können. Also wenn man das einfach schon nur von der ökonomischen Seite anschaut, es ist einfach Dummheit.
Die Vergewaltigung als Kriegswaffe gegen die Zivilbevölkerung einsetzen, macht also ein Land und eine Gesellschaft kaputt. Gerade für mehrere Generationen. Die Frauen und Kinder leiden körperlich und seelisch, Täter verrohen und so dreht die Gewaltspirale die Traumatisierung noch lange weiter. Trauma heisst nichts anderes als Verletzung. Ein Trauma kann eine Körperverletzung sein oder eine seelische Wunde. Oder als Nervenstörung auftreten, mit Schlafstörungen, Depressionen oder alles zusammen. Menschen, die Gewaltopfer geworden sind, können manchmal noch Jahre und Jahrzehnte lang im Alltag darunter leiden. Ein Beispiel.
Dass einfach Leute viel schneller nervös sind, viel schneller von Sachen bedroht sind, wo man sagt, wieso wird die jetzt nervös? Wenn irgendwie jetzt, was weiß ich, das Taxi nicht kommt. Wieso dreht die jetzt so ab, wenn die das Gefühl hat, sie wird da nicht abgeholt? Das kann sein, weil sie mal eben in eine Situation geraten ist, wo sie sehr bedrängt worden ist und wo es keine Hilfe daraus gegeben hat. Als Beispiel.
Solche traumatische Stressmuster hat vor rund 20 Jahren die amerikanische Psychiaterin Judith Herman erforscht und beschrieben. Weil ihren ist aufgefallen, dass Frauen, die daheim oder in einer Beziehung oder sonst misshandelt worden sind, unter ganz ähnlichen Folgen leiden wie US-Kriegsveteranen.
Die Veteranenbewegung, die nach Vietnam heimgekommen ist und gesagt hat, wir haben doch alle ungefähr die gleichen Symptome. Wir benehmen uns alle doch sehr ähnlich. Und Judith Herman war die, die geschaut hat und gesagt hat, und Frauen mitten im Frieden haben, die Gewalt erleben, die reagieren, wie wenn sie im Krieg gewesen wären. Diesen Zusammenhang hat sie praktisch als erste so thematisiert.
Unterdessen gibt es auf dem Gebiet von der Psychotraumatologie exakte Begriffe und Definitionen, wie man die unsichtbaren Folgen von Gewalt zuerst einmal erkennen kann. Und vor allem kann man jetzt Fachleute aus- und weiterbilden, die den Opfern helfen können. Und das praktisch überall auf der Welt und bei allen Berufsgruppen, die in Kontakt kommen mit Gewaltopfern. Zum Beispiel Ärzte und Hebammen, aber auch Juristinnen und Sozialarbeiter, die können eine sogenannte traumasensible Haltung lehren.
Jetzt haben sie die Anwältinnen trainiert, weil die machen ja auch eine Beratungsarbeit. Und auch dort ist es wichtig, dass die eine Kommunikation kennen, wie sie mit den Leuten umgehen können, wenn sie merken, die kommen in diesen traumatischen Stress, dass man dann einfach weiss, ja, jetzt muss ich aufhören zu reden, weil das Hirn ist gar nicht mehr aufnahmefähig. Jetzt muss ich etwas anderes, also eine sogenannte Umleitungstechnik, machen. Das heisst auf Deutsch einfach etwas Harmloses mit denen reden, über das Wetter oder so. Und dann kann man wieder einen neuen Anlauf nehmen und dann über die Situation reden, wo sie müssen, also über Vergewaltigung, über Gewalt reden, wo sie betroffen sind und wo sie wieder in den traumatischen Stress bringen können. Also so läuft das ab in diesen Grundzügen.
Die Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale bildet unterdessen in vielen Ländern Fachleute aus, die in der Lage sind, zum Opfer von Gewalt und von Vergewaltigung zu helfen. Unter anderem in Afghanistan ist es Medica Mondiale gelungen, eine eigene Organisation aufzubauen, Medica Afghanistan. Dort beraten und helfen afghanische Fachfrauen denen, die die Gewalt überlebt haben, sie klären auf und sie sind auch politisch aktiv. Um Medica Afghanistan weiter fachlich unterstützen, reist Maria Zemp regelmässig dorthin. Aber woher nimmt sie den Mut und die Kraft, um in ein Land zu reisen und dort zu arbeiten, wo sich eine Frau außerhalb der Familie kaum frei bewegen kann?
Wie man das aushaltet, ist, weil es die Begegnung gibt mit den Frauen, die es gibt. Das ist einfach eine sehr existenzielle Arbeit und das ist das, was treibt. Und jedes Mal, wenn das Herz wieder aufgeht, über all die Kulturen hinweg und über die ganz unterschiedliche Lebensrealität, die wir haben, aber zu merken, und auch da, es geht miteinander etwas zu erschaffen. Es geht miteinander in Beziehung zu treten, einander zu vertrauen. Ich habe ihre Sprache nicht. Ich weiss nicht, was die reden. Ich muss mich denen anvertrauen. Ich rede dort Englisch. Ich werde übersetzt in Dari oder Pashto oder was dann gerade die Sprache ist. Und ich muss denen vertrauen, dass sie das übersetzen, was ich gesagt habe. Also wir sind existenziell aufeinander angewiesen. Und das macht es aus.
Dazu kam, es sei ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
Ich lerne wahnsinnig viel. Das ersetzt jedes Studium. Ich muss überhaupt schauen und lernen lesen, was meinen die jetzt? Die müssen mich lernen lesen. Also man begibt sich natürlich selber auch nicht nur äußerlich von den Sicherheitsbedingungen her in unsichere Situationen, sondern auch zwischenmenschlich ist das einfach ein unglaublich interessantes Feld, sich selber immer wieder so kennenzulernen und sich verunsichern und nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Aber dann, okay, irgendwo wird es weitergehen. Wo können wir jetzt schauen, dass es weitergeht? Das bildet meine Persönlichkeit, die Arbeit, so wie ich vorher das nie erlebt habe. Das ist das Wichtigste, warum ich das aushalte. Ich habe ganz viel davon.
Wir dürfen uns die afghanischen Frauen von Medica Afghanistan auf keinen Fall als arme, eingeschüchterte Opfer vorstellen.
Das sind unglaublich powervolle Frauen. Und meine, sind wahnsinnig mutig, die Frauen. Jeden Tag drehen die an ihrer Arbeit weiter. Trotzdem sie pro Woche mehrmals lebensbedrohliche Drohanrufe über ihre Handys bekommen, wo sie aufgefordert werden, aufhören zu arbeiten, sonst werden sie umgebracht oder sonst werden ihre Verwandten umgebracht. Sie sind angegriffen worden vor ein paar Monaten, wo sie im Fernsehen auftreten sind. Seither ist jede Pressearbeit einfach erschwert. Was ihnen hilft, ist, dass sie eingebunden sind in einer AWN, Afghan Women Network. Dort sind sie ein aktiver Teil davon. Das Netzwerk schützt sie sicher auch. Aber ein hoher Respekt vor diesen Frauen, weil das sind auch relativ junge Frauen, die haben alle Kinder, die müssen den ganzen Haushalt machen und dann sind die 7 Stunden pro Tag in diesem Projekt und leben mit dieser Betreuung und immer noch lachen wir ganz viel auch miteinander und haben einen Lebensmut, wo sie einfach nicht aufgeben.
Das also die tapferen Mitarbeiterinnen von Medica Mondiale. Aber wie geht es Maria Zemp als Feministin, wenn sie sieht, wie längstens nicht alle weiden überlebenden Opfer helfen und wie nicht selten auch gerade Frauen ihren Geschlechtsgenossinnen aus Recht absprechen, um sich zu wehren? Auch solche Frauen hat Maria Zemp gelernt kennen.
In Afghanistan sagen wir immer die Schwiegermütter. Natürlich gibt es Frauen, die mitmachen. Und das ist ja auch sehr gut erklärbar. Ich glaube, das ist ziemlich menschlich. Es will niemand einfach Sklavin spielen. Es wollen alle teilhaben an der Macht. Und wenn wir als Frau in so patriarchal geprägten Gesellschaften Macht ausübt gegen andere Frauen, dann hat man aber mindestens Teil am Patriarchat. Und das ist besser als nichts. Manchmal ist das ganz real, das Partizipieren, dass man dadurch eine bessere Frau ist und das heisst, mit mehr Essen versorgt wird. Zum Beispiel, weil der Mann entscheidet, wie viel Essen eine Frau überkommt.
Mit ihrer Arbeit in einem so extrem patriarchalen Land wie Afghanistan hat Maria Zemp überprüfen, ob sich ihre feministische Haltung bewährt, ob sie verhebt in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen, die in einer ganz anderen Kultur und in einer ganz anderen politischen Situation stehen.
Dreht das wirklich auch jetzt bei so existenziellen Arbeit wie eben dieser medikamondialen Arbeit Gewalt gegen Frauen? Und tatsächlich erträgt. Und das ist einfach grossartig.
Maria Zemp findet es auch einfach grossartig, dass sie überhaupt im Auftrag von einer internationalen Organisation politisch arbeiten kann, dass sie dazu kann beitragen kann, zum Verletzungen von Frauen heilen, dass sie immer wieder andere spannende Persönlichkeiten kennenlernt, die alles machen, um Gewalt eindämmen.
Natürlich ist das anstrengend, das wollte ich alles gar nicht wegreden. Aber ich bin so privilegiert, ich meine, ich habe nicht nur einen Schweizer Pass, ich lebe in Deutschland, ich habe zu essen genug, ich habe mein Einkommen, ich lebe auf dem Land, ich habe einen grossen Garten. Ich habe alles. Also, wer, wenn nicht mehr, kann sich denn dieser Arbeit aussetzen?
Das ist Maria Zemp, die im Auftrag von Medica Mondiale mithilft, dass Gewalt gegen Frauen nicht mehr länger tabu ist und dass die Überlebenden Hilfe bekommen. Das war die Sendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1, Redaktion Anne-Kathi Zweidler. Wenn Sie jetzt vielleicht nur noch gerade den Schluss gehört haben oder einfach nicht die ganze haben können hören, oder wenn Sie sie möchten weiterempfehlen, man kann die Sendung am nächsten Dienstag zu oben am 9 Uhr von 9 bis 10 nochmal hören hier auf SRF 1 oder Sie finden sie auch im Internet srf1.ch. Es ist 10 vor 4 Uhr, da kommt der Zürcher Musiker Mark Sway.
Now here's the situation, I missed the bottom line. To stay away from this new temptation, messing with my mind. I got my education, would never cross the line. It's no excuse but an explanation, I wish I never tried. But I can't resist the rush you give. Like a drug, I'm so addicted. And my world is spinning around and around and around. I gotta have you tonight. Don't wanna wait till the morning. You gotta give it to me one more time. Natural high, ain't gonna kick this habit, cause you're my candy girl. Baby, you're my sweet sensation, inspiration, I'm a junkie for your touch.
Sie schauen mir an in der Beiz, weil ich dreckige Haut lasse. Und keiner sagt alle, wie geht's. Und keiner fragt, was ich auch heute gemacht habe. Mit scheuchen Blicken schauen sie mir von oben bis unten an, fragen sich, was ich für einen bin und was ich eh da verloren habe. Ich habe immer ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge und Pickeln tut schon lange nicht mehr weh. Ich habe immer ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge, bin draussen bei Sonne und Schnee, weil ich ein Büzer bin. Zwar nicht geschnigelt wie dir, und mein Parfüm schmeckt nach Schweiß. Du weißt gar nichts von mir, darum sage ich dir jetzt eins. Mit Büro und so habe ich nichts am Hut, und darum ist es gut, geht's dir. Und weil du nicht kannst schaufeln und bäckeln, musst du sagen, gut geht's mir. Hab gäng ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge und Pickeln tut schon lang nicht mehr weh. Hab gäng ein bisschen Staub auf der Lunge, ein bisschen Dreck auf der Zunge, bin draussen bei Sonne und Schnee, weil ich ein Büzer bin.
Wir gehen mit dem Büzer und die Büze hier am Mikrofon. Die übernimmt nach der Vieren mein Kollege Reto Scherer. Er begleitet sie durch den Sonntag. Ich wünsche Ihnen einen ganz guten Restsonntag. Ich bin Regi Sager.
Et moi, tu et moi.
Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.